hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, in der ich etwas mache, was ich in letzter Zeit häufig gemacht habe, nämlich wenn ich mit dem guten Dia, hallo Dia,
morgen,
auf Twitter etwas schreibe, dass ich danach das Bedürfnis habe, mit ihm darüber zu reden.
Ja.
Genau, und hier ging es darum, dass ich kürzlich schrieb, Bumblebee ist der beste Transformers-Film seit Teil 1. Darauf twitterstest du mich an und sagtest, dass seit Teil 1 kannst du dir sparen.
Richtig.
Dann schriebst du noch ein bisschen was mit, dann habe ich gesagt, wieso, Teil 1 ist doch noch völlig in Ordnung, ist noch in Ordnung, denn nur der Rest ist, geht halt nicht. Und da hattest du dann so gesagt, ja, die beiden Zwillinge, die Roboter-Zwillinge, das geht nicht. Und da dachte ich, da schrieb ich dir noch, ja, komm, ja, redest du von Teil 2. Aber es führte mich dazu, dass ich dachte, warum denn nicht mal kurz drüber reden? Weil, wie ihr schon gehört habt, es geht um Bumblebee und den ersten Transformers-Film, die beide auch bei Amazon Prime jetzt im Moment drin sind, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ne? Mhm. Bumblebee ist jetzt freigeschaltet, ist auch, glaube ich, bei Netflix ab nächster Woche. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe den zum ersten Mal gesehen. Ich habe Bumblebee vorher noch nicht gesehen.
Ich habe Bumblebee im Kino gesehen.
Du hast zu viel im Kino gesehen.
Ja, ja, ich gehe ab und zu ins Kino, tatsächlich.
Ich hab also, nur
hatten wir ja schon mal.
Ja, definitiv. Ich habe tatsächlich sehr zwiespältige Reaktionen gehabt, so im Freundeskreis. Es gab einige, die gesagt haben, der ist super. Andere, die aber auch gesagt haben, nee, ist überhaupt nicht mehr meins, ist nicht so cool wie die anderen Transformers-Filme und so. Und da dachte ich so, okay, ich höre, glaube ich, mehr auf die Leute, die sagen, dass sie den super finden, weil ich hatte auch schon gedacht, oh, Gott sei Dank, nicht mehr Bay.
Halt. Ja, ja, ne? Vor allen Dingen nicht mehr Bumm.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wir besprechen jetzt die Filme nicht der Reihe nach durch oder so, sondern so mal im Allgemeinen drüber. Ich muss sagen, mir hat der Film echt sehr, sehr gut gefallen.
Ja.
Es gibt ein paar Kritikpunkte, ne, das ist, aber es gibt auch viel, viel Positives. Diese ganze, ich fand, er war einfach ruhiger inszeniert. Das hat mir sehr gut gefallen.
Richtig.
Gerade nach den
Lass uns doch mal vorne anfangen.
Also genau.
Ich meine, bei mir ist halt mit den Transformers ja so eine Sache. Mhm. Ich bin ja in den 80ern, als die Transformers aufkamen, war ich ja schon zu alt für den Kram. Ne?
Na, ich habe damit gespielt.
Ja, und als in den 90ern meine Kinder in dem richtigen Alter waren für die Transformers, hatten die ganz andere Interessen als Transformers.
Ah. Oh.
So, also habe ich da gar keine große Beziehung zu. Ich habe dann irgendwann den Transformers-Film gesehen, den Zeichentrickfilm. Mhm. Fand das ganz nett gemacht, aber eben auch unlogisch. Es ist ja auch, der ganze Kram ist komplett unlogisch. Und habe dann diesen ersten Film gesehen, weil Blockbuster, guckt man sich an.
Mhm.
So, und dann habe ich diesen ersten Film, den habe ich mir beim Bügeln angeguckt. Und als Bügelfernsehen ist der relativ okay. Dann habe ich die anderen, habe ich dann auch beim Bügeln geguckt. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da habe ich irgendwann gar keine Lust mehr gehabt zu gucken.
Oder zu bügeln, oder?
Nee, da habe ich dann ganz aufmerksam gebügelt und habe dann gar nicht mehr hingeguckt.
Also,
war nichts mehr.
Kurze Frage, wenn du bügeln sagst, redest du von bügeln oder redest du von bügeln?
Nein, ich rede richtig von dieser Handarbeit bügeln, so T-Shirts und Hosen und so, die bügelt man ab und zu mal.
Also ich bin genau in dem Alter gewesen, wo Transformers total in war. Ne? Also ich hatte ganz viel Spielzeug halt damals, habe die alte Zeichentrickserie geguckt, habe auch Rotz und Wasser geheult, als Optimus Prime gestorben ist damals. Ich habe heute noch so ein traumatisches Erlebnis, wie er da mit eingeschlagener Scheibe an der Brust von dem Truck da das Raumschiff gesteuert hat und dann gestorben ist und in diese Gruft kam. Das ist immer noch ein auch so bei Kumpels für mich, ist so eine traumatische Kindheitserinnerung schon fast. Und da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Ich kann mich noch erinnern, es gab so 2006 so einen Werbespot, in dem so ein Roboter Schlittschuh gelaufen ist. Irgendwie eine VW-Werbung oder so war das, glaube ich. Und der ist halt Schlittschuh gefahren und da hat man gesagt, so kann der Transformers-Film aussehen. Und das war auch so. Ein Jahr später kam er dann raus und ich mag den ersten Transformers-Film. Ich finde, der ist von vorne bis hinten, gefällt er mir. Ich finde, er ist noch ein bisschen weniger beig auf jeden Fall als die danach, aber ich finde auch der ganze Anfangsteil, bis halt das große Boom losgeht, finde ich sehr toll, diese ganze Beziehung Sam Witwicky mit seiner Freundin, wie er in sie verliebt ist, auch mit Bumblebee, wie er auf das erste Mal auf die Autobots trifft, wie die Decepticons ankommen auf der Erde. So mag ich übrigens Geschichten. Autobots gegen Decepticons. Weißt du, mir ist das, bei Game of Thrones macht mich diese vielen Fraktionen, das macht mich total wahnsinnig. Ich will Autobots gegen Decepticons. Weißt du, und dann habe ich den, inklusive des großartigen Endkampfs in der Stadt, ist der von vorne bis hinten für mich ein ganz, ganz toller Film. Und ich weiß ja, viele hauen ja pauschal immer auf Michael Bay rein. Aber ich muss sagen, ich finde, der hat auch.
Michael Bay kann auch gute Sachen machen.
Er ist jetzt nicht der ich würde von ihm gerne mal so ein Kammerstück sehen, weißt du? Ich würde wirklich.
Er war doch hier mit dem Bodybuilder-Film, war er doch schon fast auf der richtigen Richtung
unterwegs. Ja, aber der Film ist aber auch über wie heißt der? Pain, irgendwas mit Pain, ne? Ja,
no pain, no gain.
Oder ja, was. Irgendwie ja, sowas. Genau. Ey, das ist aber, also ich muss sagen, wenn
lustig.
Ja, aber wenn ich an gute Sachen von ihm denke, dann denke ich halt an den ersten Bad Boys. Da denke ich an The Rock. Fels, also nicht der Schauspieler, sondern der Fels.
Ja gut, der Film ist zwar nicht sonderlich toll, aber er hat Connery.
Ja, aber der ist schon, also er hat Connery und wenn du mal überlegst, die Liga der extraordinären Gentlemen hat seine Karriere beendet. Der hat auch Connery. Also ich finde, er hat echt auch ein paar ganz gute Sachen gemacht. Die Insel war auch okay. Gut, jetzt Pearl Harbor war nicht so meins. Das ist,
also die Insel mit den schwangeren Frauen, die immer über ihren Bauch streicheln.
Ja.
Da haben wir im Kino schon herzhaft drüber gelacht über den Moment.
Vielleicht hat man da als Mann auch manchmal so einen Fluchtinstinkt.
Nee, ich habe ja schon 3 Kinder hinter mir. Ja. Also bei mir ist das nicht so. Also.
Nein, aber der erste hat mir so als jemand, der mit Transformers so aufgewachsen ist, war das so einfach so wirklich ein geiler Film, der Spaß gemacht hat und der halt das Universum ins Kino glaubwürdig ins Kino übertragen hat und er hat einfach so das Kind in mir total gefreut, dieser Film. Halt,
also ne? ich sag jetzt mal, Spaß gemacht, er ist in der Beziehung unterhaltsam, bis auf dieses furchtbare Ende, also diese Straßenschlacht da, die hat überhaupt keine Übersichtlichkeit.
Das ist halt das typische Bay-Problem halt, ne?
Richtig. Und das ist ja, da kommen wir ja gleich bei Bumblebee zu, da ist es ja ganz anders gelöst. Und mir ist es jetzt so gegangen, ich habe den am Sonntag nochmal geguckt. Ja. Was mir aufgefallen ist, also ständig ist da Sonnenuntergang in dem Film.
Ja, gut.
Ne? Also das ist eben auch so ein Bay-Problem. Dann ist mir aufgefallen, Shia LaBeouf war zu der Zeit kein guter Schauspieler.
Der ist jetzt mittlerweile ein ganz guter geworden.
Der ist mittlerweile ein sehr guter Schauspieler. Der lebende Vibrator dabei. Also das
Bumblebee.
Das Sexpüppchen.
Megan Fox.
Ja, die Megan Fox ist halt, sieht gut aus.
Oh ja.
Also, hat einen schönen Arsch.
Also jetzt die Szene, wo sie die Motorhaube aufmacht, ich bitte dich.
Definitiv, aber die schauspielerisch ist die auch eine absolute Null. Die gesamten Nebencharaktere sind daneben, sind überhaupt nicht vorhanden.
Ja, ja, die Soldaten, ne? Die Soldaten, ja, das ist alles,
Das sind doch nur Klischees.
Ja, ey, jetzt, bitte.
Ja, aber ich sag ja, die ersten 2 Stunden sind unterhaltsam. Dann kommt diese Schlacht in der Stadt, wo du dann sagst, ey, jetzt verliere ich komplett die Übersicht. Wer ist hier wer? Wer kämpft gegen wen? Wo ist der? Wo muss der jetzt hin? Warum geht der dahin? Warum macht der das? Und dann ist der Film irgendwann zu Ende und du sagst, ja, gut. Und dann 2 Tage später, und wir haben jetzt Mittwoch, also 3 Tage später, kann ich mich an diese Schlussschlacht an nichts mehr erinnern.
Es ist diese Unübersichtlichkeit, die schnellen hektischen Schnitte. Das ist halt wirklich ein typisches Bay-Problem. Aber ich finde, es geht im ersten noch. Also
ja, es ist im Gegensatz zu diesen anderen Filmen, die ich überhaupt nicht mehr auseinanderhalte.
Ja, das ist das Problem. Also sagen wir auch gleich, also Teil 2 bis der letzte Night, die sind katastrophal. Also die anderen Transformers-Filme haben das auch wirklich wieder komplett kaputt gemacht. 2, 3 hier Ära des Untergangs, hier die Dinobots. Und ganz schlimm halt dieser Last Night, der letzte, das ist eine Frechheit, das ist eine Beleidigung, dieser Film. Wirklich, also The Last Night, der letzte der Transformers-Reihe, der ja dann auch ein bisschen Gott sei Dank Untergang ist, da habe ich mich in diesem Film, ich habe den gesehen und dachte so, was haben die Anthony Hopkins gesagt, was der da dreht?
Der Ach, das arme war der mit Mann. Anthony Hopkins. Ich kann die nicht auseinanderhalten, die Dinger.
Also. Ja, holt doch Anthony Hopkins da raus. Schickt eine Einheit, die den Mann von diesem Film rausholt. Nein, und das ist, also der The Last Night, da könnte man extra drüber reden, der ist so in allem so unfassbar schlecht und dumm und es ist auch alles egal. Alles, was passiert und ist auch in der nächsten Moment ist es auch wieder komplett egal. Und wer hat denn, ich muss mich nur ganz kurz drüber aufregen, weil ich das unfassbar finde, wer hat denn Mark Wahlberg diese Haare empfohlen? Wer hat denn gesagt, Marc, die Leute wollen dich mit längeren Haaren sehen. Und wenn sie so mittellang sind, ist das genau deine Länge.
Sag mir einfach mal, wer Marky Mark dazu gebracht hat, solche Rollen anzunehmen. Weil Geld. Der Typ, der kann ja auch spielen.
Ja, Geld. Ich meine, in dem davor, ja, mein Gott, da war schon auch schon.
Der war auch schon scheiße.
Nein, die waren alle, also ist es für mich, das sehe ich, da bin ich auch auf deiner Seite. Danach war es komplett unübersichtlich und es hat auch echt nicht mehr viel Spaß gemacht und die Filme, das fing schon mit dem zweiten Teil an, mit The Fallen oder mit diesem furchtbaren Zwillingsrobotern.
Diese beiden Jamaikaner da.
Das war ja auch ein rassistisches Klischee zum Teil. Und
dann
dieses und dann dieses Anpinkeln, indem sie Öl verlieren und so. Ja. Ein Kumpel von mir hat mal gesagt, er mag immer Roboter nicht, wenn sie sich zu sehr wie Menschen verhalten. Mhm. Ne, und das ist, ab da war es wirklich nur noch so.
Kommen wir aber wieder zu Bumblebee, ne?
Ja, aber es ist trotzdem nicht so menschliche Eigenheiten, weißt du, wie, erinnerst du dich noch in dem zweiten Transformers-Teil war dieser alte Transformer, da war ein alter Transformer.
Der mit Bart.
Das war so Fallen, das war der Schöpfer quasi, aber dann gab es noch diesen alten, der auf diesem ausrangierten Flugzeugfriedhof war. Und wenn der sich transformiert hat, hatte der einen Krückstock. Alter, das meine ich so, das Anpinkeln oder dieser Krückstock oder dieses Mädel, was da Shia LaBeouf abgeschleppt hat und dann dieser androgyne Roboter war, was ja sonst davor und danach nie wieder war, dass die menschliche Form annehmen konnten und so. Also das war alles, ist alles indiskutabel und war alles echt schlecht. Ich habe zwar auch alles geguckt, aber also Last Night, da war es wirklich für mich,
muss ich ja zu meiner Schande gestehen, ich habe die auch alle geguckt.
Ja.
Aber weil man hat dieses seltsame, perverse Interesse, so ein Blockbuster muss man ja zumindest gesehen haben, um darüber zu schimpfen.
Irgendwie schon, ja. Aber The Last Night war wirklich der Inbegriff von Frechheit. Ja,
also jetzt, wo du sagst, dann ist der mit Hopkins, dann kommen mir wieder so einige Bilder in den Kopf. Aber nur Bilder, wo Hopkins drin ist.
Ja, und am Anfang, das war mit König Arthur und den Ritter der Tafelrunde und dann haben die, dann ist der Roboter Drache, hat dann die Truppen im Mittelalter weggeschmolzen und so. Und also, ja, und generell hat dieses Dinobot-Konzept halt auch nicht, überhaupt nicht, sie haben es halt gemacht, weil es halt, sie verkaufen halt Spielzeug und gut, da ist halt eine Marketing-Geschichte halt dahinter. Ne? Das ist dann war ab dem vierten Teil war es ja sowieso extrem auf den japanischen Markt zugeschnitten. Aber der erste, wie gesagt, ist für mich wirklich der, den ich wirklich gerne gucke. Den habe ich hier auch auf Blu-ray und den ersten, den mag ich halt. Da dieses Optimus Prime gegen Megatron. So die Basics an Autobots und Decepticons, das war genauso mein Ding.
Ja, vor allen Dingen hast du da ja auch nur eine Handvoll Roboter, die du auseinanderhalten musst.
Richtig, das sind so fünf auf jeder Seite und alleine beim Endkampf, den du vorhin so ein bisschen beschrieben hast, wenn dann Optimus Prime aus der Seitengasse angefahren kommt, also noch so als LKW und dann diese Transformation macht und die Waffe zieht, das zieht bei mir. Ne? Also das mag ich noch, deshalb mag ich halt auch den ersten, aber was danach kam, war einfach too much, too larger than life. Aber gut, der Erfolg gibt denen recht. Bis auf den letzten waren die ja alle dann Milliardendinger irgendwie. Mhm. Aber weißt du, was ich mich immer gefragt habe, sie haben ja die Autoform, also die ist ja ihre verwandelte Form auf der Erde, ne? Also um sich anzupassen. Decepticons oder sie scannen dann was und sehen dann aus wie das Auto, der LKW.
Warum heißen die Autobots?
Warum heißen die schon vorher Autobots?
Ja, klar. Ja, vor allen Dingen auf ihrem Planeten laufen die ja auch nicht als Autos rum.
Ja, genau. Das führt mich übrigens zu Bumblebee. Ja. Der ehrlich gesagt ein der besten Filmanfänge hat, nämlich einem Kampf auf Cybertron zwischen Autobots und Decepticons und da sahen sie sehr klassisch aus und auch sehr schön. Also diese ersten 10 Minuten Kampf da auf Cybertron um Cybertron mit der Flucht von Bumblebee, der so Clark Kent oder Joel mäßig dann den Planeten verlässt und die neue Heimat schon mal als Vorbote zu besiedeln. Das ist toll.
Zu beschützen.
Auch, das ist toll. Dieser ganze Ankampf dieser ganze Szene auf Cybertron. Ich habe das schon im dritten Teil, glaube ich, war es ja, hat man auch schon ein bisschen was von Cybertron gesehen. Aber da hast du halt nochmal ein bisschen mehr von Cybertron gesehen und auch so Soundwave und das war einfach, das war echt super.
Und
das
vor allen Dingen auch, das habe ich auch verstanden.
Und es war, und da siehst du den Unterschied zu Michael Bay zu dem guten Regisseur des Films, der, warte mal, von Bumblebee ist es Travis Knight. Ne? Und der hat eine deutlich andere Regie. Und das
weißt du warum? Der kommt aus dem Animationsbereich.
Ja, der weiß, dass man die Kamera auf was fokussieren kann.
Richtig, genau.
Dass es gut ist, wenn man was sieht.
Und ich meine, der hat vorher die Animationen für Box-Trolls gemacht, die Stop-Motion-Animationen.
Ja.
Und guck dir diesen Film an und dann siehst du ganz viele Vergleiche heute zu diesem Bumblebee-Film.
Hm. Also ich finde, diese ganzen Kampfszenen, die wir dann sehen, sind einfach, dadurch, dass sie einfach wirklich von jemand anders inszeniert sind, mit ein bisschen mehr Fokus und man kann die Figuren auseinanderhalten, dadurch gewinnt er auch, dass es ja auch sehr wenige Autobots Decepticons gibt. Es gibt eigentlich nur zwei Decepticons auf der Erde und halt Bumblebee halt. Ne? Und somit ist es schon mal pauschal viel einfacher, die auseinanderzuhalten.
Ja, und die bekommen dadurch auch ein bisschen mehr Charakter.
Ja, definitiv. Mehr
Tiefe.
Und ich
und muss da, auch, wie gesagt, also ich habe ja nach dem Film, als ich aus dem Kino kam, gesagt, ist eigentlich das beste E.T.-Rip-Off, was ich jemals gesehen habe.
Mhm.
A Girl and Her Robot.
Ja, muss man tatsächlich sagen, hier Hayley Steinfeld, die Hauptdarstellerin spielt, also die ist auch ein bisschen das Mädchen, Vater verloren und kommt mit so der neuen Familiensituation nicht da, neuer Mann.
Ist ja E.T.
Ja, genau. Die macht das aber toll. Ne? Ja. Sie versucht dann das alte Auto, was sie mit ihrem Vater noch gebaut hat, wieder zum Laufen zu kriegen, schafft es nicht und dann stößt sie halt auf Bumblebee und repariert ihn quasi und dann beginnt halt eine Freundschaft der beiden. Ja, und
dann stößt sie auf Dudu.
Soweit ist es noch nicht. Aber ich muss sagen, das war das Mädel, was hier True Grit, die als ganz junges Mädel hier schon mit dem Jeff Bridges geritten ist.
Richtig, und also, da habe ich die schon auf meine Liste gepackt, die wird mal irgendwann was.
Das hoffe ich auch.
Ja, das sind so ein paar Schauspieler, wo ich dann auch direkt sage, ja klar, das werden mal irgendwann große Leute.
Ich glaube, ich muss das nochmal
revidieren.
Sie hat mit Jeff Bridges auf einem Pferd geritten. Also,
Ja.
Ich bin schon froh, dass du so drüber weggegangen bist, aber es hörte sich im Nachhinein vielleicht etwas falsch an.
Ich bin auch kein Ferkel, hör mal. Wie heiße ich denn?
Aber
heiße ich Raphael oder was?
das wird ihm gefallen. Naja, aber der True Grit ist übrigens ein cooler Spätwestern, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Ich mag den gerne.
Ich finde den sogar besser als das Original.
Ja.
Also, weil Bridges ist einfach ein Genie.
Das ist auch schön, dass es Typen gibt, die dann plötzlich ab einem gewissen Alter endgültig richtig großartig werden, oder?
Richtig.
Ne, das ist ja bei ihm so, ich meine, er ist für mich immer der Dude aus Big Lebowski, ne, aber es hat nochmal so 10 Jahre danach gedauert, bis er so wirklich so die perfekte Reife hatte irgendwie.
Ja, oder? Bis er einen richtigen Grumpy Old Man spielen konnte. Ne?
Ja, und das passt zu dem einfach wunderbar. Also ich glaube, den könntest du auch alleine in den Raum stellen und sagen, spiel was uns unterhält.
Ja, wobei, für mich ist der ja nicht nur der Dude gewesen, für mich war der ja vorher schon der Lightfoot.
Für mich war er immer der Typ, der King Kong lebt, den King Kong lebt mit Linda Hamilton. War das nicht?
Nee,
das war der zweite, ich verwechsel den, glaube ich, gerade. Ne?
Ja, du verwechselst den, das war in dem ersten King Kong.
Das erste große Remake, glaube ich, von dem King Kong Film von 76 war er, glaube ich, der Hauptdarsteller.
Ja,
ne?
Da war er ganz toll.
Ja, aber es ist auch, ich habe es auch mal gesagt, bei dem King Kong von Peter Jackson, ist halt schwer, neben dem großen Affen zu bestehen. Na, also absolut. Da der männliche Hauptdarsteller zu sein, ist dann halt auch ein bisschen schwierig. Ne?
Ja, der weibliche Hauptdarsteller ist etwas einfacher.
Definitiv, ja. Ja, aber auf jeden Fall, sie spielt halt großartig in dem Film und diese ganze Beziehung der beiden, die Freundschaft, das baut sich halt alles so langsam und irgendwie organisch auf. Und es gibt
teammäßig.
Ja, und der Film gibt den beiden auch Zeit. Ich meine, er knallt natürlich direkt vors Militär. Ne? Bumblebee ist, als er auf der Erde ankommt, knallt er direkt vors Militär vor.
Ja, klar.
Jack Burns, John Cena, also der Wrestler, der im Moment so ein bisschen versucht, die The Rock-Karriere zu wiederholen. Obwohl ich finde es okay, also was der macht. Der ist halt...
Ja gut, er kann halt in keinster Weise spielen.
Nein, der kann Komödien machen, wo er überfordert ist, weil er auf kleine Kinder aufpassen muss.
Richtig.
Oder mit einer Familiensituation überfordert ist. Oder halt Action-Sachen. Das kann er machen.
Richtig. Aber eine richtige, sag ich mal, so eine sympathische Rolle. Man stellt The Rock irgendwo in die Ecke in einem Film und der Mann ist sympathisch. Der braucht ja nur das Stehen.
Der ist ein Sympathiebolzen und sieht aus wie der Hulk. Halt,
ja, ne? Und das hat Cena eben nicht. Cena steht in der Ecke und ist unsympathisch.
Richtig, ja, das ist so. Aber ich finde schon, dass man ein bisschen merkt, dass sie ihn in diese Richtung so ein bisschen aufbauen wollen.
Ja, natürlich. Irgendjemand muss den ja auch mal irgendwann ersetzen, den Rock.
Genau, und er fährt...
Wenn der Rock dann Politiker wird und Governor wird, dann
also, muss er ersetzt werden. Ich halte das durchaus für möglich, dass das passieren wird.
Natürlich.
Kann ich mir echt vorstellen.
Der ist der neue Arnold.
Ja, nur er hätte im Gegensatz zu Arnie, hätte er die Chance, Präsident zu werden.
Ja, und im Gegensatz zu Arnie hat er liberale Ansichten.
Ist das so? Echt?
Ja. Der war doch bei Colbert und dann haben sie über Trump gelästert. Also ich meine,
The Rock? Ist ganz.
Ja, The Rock.
Okay, cool.
Naja, der ist noch cooler, ne? Der wird immer cooler.
Ist mal besser, ja. Nein, aber es, ja gut, der weiß auch, was er macht und dass das jetzt auch nicht für die Ewigkeit Filmklassiker sind, was er macht halt, ne?
Genau, richtig. Ne?
Aber es ist halt das für, das funktioniert nein, also
was,
halt.
Was mir an dem Bumblebee-Charakter so richtig gut gefallen hat, ist diese wunderbare Szene, wo er sich in der Garage das erste Mal verwandelt in Bumblebee und dann so erschrocken in der Ecke sitzt.
Ja.
Und du dann diese wunderbare Mimik siehst, da siehst du es wieder, da ist ein Animator hinter.
Ja. Sie haben ja die Herausforderung, ähnlich um so den Kanon am Laufen zu halten, dass er nicht sprechen kann. Ne? Und ja, wir erfahren richtig. Da ja auch, dass ihm quasi der Sprachchip entfernt wird. Er konnte ja im ersten Transformers-Film auch nicht sprechen. Das hat ja hat er sich ja auch quasi übers Radio quasi verständigt, was ich immer noch eine coole Sache finde, ist über Sätze in Radiosendern sich dann zu verständigen. Und das haben wir da ja auch. Also er muss es mit der Mimik machen. Und das gibt dem Film einfach echt nochmal einen ordentlichen Schub an Tiefe, ne?
Richtig. Und das ist eben der Unterschied zu dem Bay-Film, weil da hattest du auch einen Bumblebee, aber der war bei weitem nicht so sympathisch.
Nein. Also da auch schon so ein bisschen der, den man gemocht hat, aber der Star, und das ist bei mir ja auch so, ist halt Optimus Prime halt. Ne? Den sehen wir ja auch am Anfang und am Ende von dem Film sehen wir ihn kurz und wir hören dann zwischendurch so Prinzessin Leia-mäßige Einspielungen seines Hologramms. Aber ansonsten wird er dezent auch im Hintergrund gehalten, was dem Film auch wirklich gut gibt. Also gut tut, weil er diese Freundschaft der beiden.
Weil er den Film auch schön klein hält.
Richtig, also man merkt es ihm an, dass der Film halt auch ein paar Ecken kleiner produziert ist. Ich habe mal nachgeguckt, der hat 130 Millionen Dollar Budget, also immer noch ein ordentliches Budget, aber natürlich auch nicht mehr das, was sie in die letzten Transformers-Filme gesteckt haben mit 200 Millionen.
Genau.
Ne? Dafür hat er sich auch leider, aber auch war er nicht so erfolgreich. Also er hat zwar Gewinn gemacht, aber er war jetzt auch eher ein bisschen unauffälliger an der Kinokasse, als es jetzt davor die Transformers-Filme gewesen sind halt.
Das ist aber halt auch ein unauffälligerer Film.
Ja, ist definitiv so. Also dafür ist auch, es sind Stärken sind halt, dass man sich auf weniger Charaktere fokussiert und auch zum Beispiel diese ganze Familiensituation, da einfach Zeit bekommt, sich auch zu entwickeln.
Die Eltern von dem Mädel zum Beispiel, die lernst du richtig kennen. Das sind richtige Figuren, lebendige Figuren.
Richtig, genau.
Na? Und da im direkten Vergleich Transformers 1, Shia LaBeouf hat auch Eltern.
Ja, richtig, ja. Und die dann...
Aber
das Einzige, was mir hängen geblieben ist bei den Eltern von Shia LaBeouf...
Dass sie im Garten die riesen Transformers nicht sehen.
Genau, einmal das und dann im zweiten Teil die Szene, wo sie bei der Uni sind, von ihm, also ihn bei der Uni abgeben und die Mutter da steht, wir sind jetzt auf der Uni, ich fühle mich gleich viel schlauer. Weißt du, da denke ich so, oh Gott, ey, da war ich schon innerlich weg und die Jalousien unten.
Ja, weißt du, absolut.
Ja,
absolut.
Da ist was. Also da ist auch die Konstellation ja interessant, weil der Vater von ihr ist ja tot und die Mutter hat irgendwann sich einen neuen Typen schnappt, der richtig. Aber mal kein Arschloch ist. Oft sind es ja Arschlochtypen so ein bisschen.
Ja, genau. Und ich habe auch gesagt, das ist so unglaublich. Ich meine, klar sind die am Anfang ein bisschen nervig, als sie ihre Geburtstagsgeschenke da geben.
Ja, aber das war geil, was er ihr geschenkt hat, oder?
Ne, absolut. Lächeln also einfach mal ein bisschen.
Er schenkt ihr ein Buch mit Every Smile ne, oder gib immer ein Lächeln für einen schönen Moment in deinem Leben und so weiter.
Großartig. Hervorragend. Ja. Und, weil das hat den Charakter direkt herrlich definiert und er ändert sich ja im Laufe des... Also dieser kleine Nebencharakter hat ja eine Story-Arc, eine Character-Arc.
Ja. Ja,
dieser Charaktere.
Ja, der Bruder auch und so. Ich hatte am Anfang gedacht, dass der Typ einfach so ist, den sie dann irgendwann abschießt oder so. Und dann dachte ich aber, eigentlich ist der ja wirklich sehr sympathisch mit diesem Buch. Und der ist halt einfach der Neue, der hat es dann halt schwer. Weißt du, er ist einfach der Nachfolger, also der quasi, der Vater ist tot, die Mutter hat irgendwann einen neuen Freund. Und die Person hat es dann halt auch schwer bei den Kindern, logischerweise. Und dass sie das so sympathisch gemacht haben, auch mit, dass er ihr am Ende ja hilft. Ne? Das fand ich, und sie sich auch dafür am Ende bedankt bei ihm, fand ich großartig.
Ja. Und so entwickeln sich da alle Charaktere. Wie gesagt, der Bruder, ihr neuer Freund.
Ja,
dieser Dunkelhäutige.
Der Nerd, ja.
Der im ganzen Film eigentlich nichts macht, aber trotzdem unglaublich sympathisch bleibt dabei.
Also für mich ist ein absoluter Heldenmove, für mich, wo er am Ende da stehen bleibt, also beim Vorendkampf, wo er sagt, ich halte die Auffahrt los.
Ja, genau.
Damit das Finale Bumblebee und ihr quasi gehört, der finale Kampf. Und er bleibt dann zurück und stellt sich vor die angefahrenen, also stellt sich vor die Militärfahrzeuge und sagt so Stopp und die fahren einfach nur an ihm vorbei.
Ja.
Das ist so herrlich. Das ist so, ich habe das so gefeiert. Ich habe auch, ja. ich habe aber auch gefeiert, die beiden Decepticons, die wir da sehen, die dann irgendwie versuchen mit, also sich bei der Menschheit quasi so ein bisschen ranzuwanzen, um das Satellitensystem der Menschheit, bei der Menschheit zu nutzen, um halt Bumblebee zu finden. Mhm. Weil die beiden haben auch echt ein bisschen hier Dropkick und Setter, glaube ich, oder so, haben auch durchaus Charakter. Ne? Weil, ja, dieses,
wie I love how they plop.
Total. Ja, und wie sie dann auch so zu dem Danke, Freund Paul.
Nein. Ja, ja.
Und da muss ich übrigens sagen, da habe ich auch sehr gelacht über John Cenas Charakter, weil die beiden Decepticons stoßen halt auf das Militär und sagen, hey, wir jagen da einen intergalaktischen Verbrecher und deshalb sind wir auf eurem Planeten und der wird euch schaden. Wenn ihr uns aber helft, den zu fangen, dann ist das ja auch gut für euch, weil dann passiert hier nichts. Und dann sind die halt bei ihrem Chef, neben dem nächsten Admiral quasi, und erzählen, dass die halt Zugang zu dem Satellitensystem brauchen oder möchten von den Menschen, ne? Und da sagt Jack Burns, sagt dann so, hey, ich meine, mal ganz ehrlich, die heißen Decepticons, die haben doch schon den Namen verraten. Ne? Sie haben das doch quasi, das Täuschen im Namen und so. Ja. Super,
ja,
oder?
Ja, eben, das ist, endlich sag's mal jemand.
Ja, da habe ich auch auf den Tisch gehauen und gesagt, endlich erkennt's mal jemand. Ich meine, die sehen ja auch nur mal böse aus, ne? Also
absolut,
deutlich.
Absolut. Und ich sage ja, wie gesagt, diese kleinen Gags, dieses Lebenswerte an dem Film.
Mhm.
In diesem ganzen Transformers-Franchise bisher hast du nichts Liebenswertes gehabt.
Mhm.
Der ganze Film ist voll mit liebenswerten kleinen Details.
Ja, das stimmt.
Und wenn es nur diese 80er-Jahre-Details sind.
Ja, einmal Musik. Das. Stimmt, der Film spielt genau in den 80ern. Wir hören ganz oft populäre Songs der 80er, ja. Auch oft über Bumblebees Autoradio eingespielt oder er nutzt sie zur Kommunikation.
Ja.
Was natürlich schon so ein bisschen, ja, das ist schon sehr so in dem aktuellen Zeitgeist entsprochen, ne? So eine Coming-of-Age-Geschichte,
ja,
ne? So junge Leute in den 80ern, unsere Kindheit so ein bisschen, dann die Mucke. Also bei fast jedem der Songs, da hatte ich, das ist irgendwie seit Guardians of the Galaxy ist das Usus mittlerweile irgendwie, oder?
Ja klar, man singt auch direkt mit.
Ja, ja.
Man kennt sie ja auch alle.
Ja, total, es funktioniert ja auch. Ich will da auch gar nicht schimpfen oder so,
nö.
Weißt du, das war so, ich habe am Anfang so gedacht, naja, so ein bisschen anbiederisch ist es vielleicht schon, aber ja, mein Gott.
Einmal versagen so komplett und zwar als Bumblebee die Wohnung auseinander nimmt, dann haut er auf den Fernseher und auf dem Fernseher läuft tatsächlich noch so ein Pong-Spiel. Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, 1987 hatte selbst ich kein Pong mehr in der Wohnung.
Ja, ja, ja. Das ist halt, also, ja, aber weißt du was, das ist halt für jüngere Leute, die heute denken, dass das so war.
Ja, ja,
natürlich. Also, so,
natürlich.
Also mir ist das, ich habe das auch gefeiert, aber ich hatte mir da auch schon gedacht, hä, Pong ist doch eigentlich frühe 70er, oder?
Ja, späte 70er,
oder,
also,
ja,
so Anfang der 80er, ne? Ja, genau.
Ja, aber auf jeden Fall ist das halt, ja, das funktioniert. Und halt dadurch auch, dass es halt, wie schon gesagt, eigentlich Bumblebee gegen zwei Decepticons ist und das Militär so ein bisschen, da hat man einfach eine Übersicht über die Figuren und die Kämpfe sind halt auch deutlich, das, sind halt übersichtlich.
Da wieder ein Punkt, ne? Der Schlusskampf in diesem Film, ich habe den ja von einem, wann lief der im Kino? Anfang des Jahres?
Nee, Ende letzten Jahres, 2018 lief der schon.
Ja, also dann habe ich den damals in der Pressevorführung gesehen, also noch einen Monat vorher. Ich konnte mich noch an die Story erinnern von dem Film. Und ich konnte mich vor allen Dingen noch daran erinnern, der Schlusskampf findet auf einem Turm im Hafen statt.
Ja, ja.
Das ist bedeutend mehr, als ich aus dem Transformers 1 noch wusste.
Ja, ja. Ja,
weil das ist der Unterschied. Also da siehst du es auch wieder ganz deutlich. Hat was mit der Übersichtlichkeit des Filmes zu tun.
Ja, Travis Knight hat es echt gut gemacht. Das muss man ihm auch wirklich lassen.
Und du weißt, was Travis Knight als nächstes macht oder was er jetzt in Produktion hat?
Ich muss.
Der macht den Uncharted-Movie.
Hä? Hey, ach, stimmt, ja.
Wow. Ja, der macht den neuen Indiana Jones im Endeffekt.
Ja, es ist Spider-Man, der ihn spielt, ne?
Ja, ja, klar.
Der Nathan Drake spielt, ne?
Ja, richtig.
Das passt doch
hervorragend. Aber
ja.
Das ist genau ein Film, den der auch wieder perfekt hinkriegen kann.
Für Nathan Fillion ist es zu spät.
Ja, ja.
Ja, leider. Nein. Ja, das ist eine gute Wahl. Ich könnte mir auch sowas für wie Top Raider und so. Also da sind tatsächlich Filme, wo ich mir den echt gut vorstellen könnte.
Ja, richtig. Ja. Also so, weißt du, Actionfilme mit ein bisschen bisschen Tiefe, mit ein bisschen Charakteren.
Ja, ich finde es auch schön, wie sie auf den Namen da gekommen sind in dem Film, wo er hört sich ja wirklich so das, wie das Brummen einer Biene an, ne? Als er versucht, mit ihr zu kommunizieren. Und dann noch diese gelbe Farbe. Ne?
Ja, und diese Hörnchen über den Augen, die sehen ja wirklich wie bei einer Hummel aus.
Total. Das war schon
vollkommen okay. Ja,
absolut. Und da fand ich es immer witzig, wie die Decepticons immer B127.
B127. Und da auch wieder. Mhm. Kannst du wieder den Vergleich zum ersten Transformers ziehen, wenn du die innerhalb von 2 Tagen siehst. Mhm. Dann merkst du, da sieht der Bumblebee zwar genauso aus im ersten Transformer, aber der hat nicht diese Mimik.
Absolut. Und er hat halt das alte klassische VW-Käfer-Design. Ne?
Richtig,
das ist auch sowas. Er ist ja am Ende ist er ja ein Camaro. Am Ende gibt's ja auch
diese schöne. Musste er ja, weil ich meine, er muss ja einen Übergang zu dem anderen Film machen.
Ich finde schön, dass sie aber auf solche Sachen geachtet haben und wie geil aber auch Charlie heißt ja Hayley Steinfeld in dem Film. Wie geil sie dann auch sagt, was? Ich hätte die ganze Zeit über einen Camaro fahren können und so.
Vor allen Dingen einen sauberen Camaro, nachdem der Dudu ja die ganze Zeit total dreckig war, ne?
Total, das ist total super.
Aber hast du nicht auch manchmal gedacht, jetzt muss doch irgendwann Jimmy Bondi um die Ecke kommen und den Dudu da wegfahren?
Ja, so ein bisschen. Aber ich fand es echt schön, dass sie wirklich den kompletten Film, diese VW-Käfer-Sache durchgezogen haben.
Ja, klar.
Weil ich hätte wirklich gedacht, dass sie das am Anfang machen, um so ein bisschen aus Nostalgieks, ne? So ein bisschen, also für so die klassischen Leute und dann schnell diesen Sprung auf den Camaro machen. Aber haben sie nicht. Die haben es wirklich bis zum Ende durchgezogen.
Gnadenlos einen Käferfilm gemacht.
Genau, bis er dann am Ende wegfährt und dann am Ende auf der Brücke, ich glaube San Francisco ist das, glaube ich, auf der Brücke.
Das ist die Golden Gate Bridge.
Genau, auf der Brücke neben Optimus Prime fährt.
Auch eine schöne Szene.
Ja, und das ist auch der klassische Optimus Prime. Also ich hatte einfach wirklich das Gefühl, dass die einfach gesagt, die haben sich einfach den ersten Film angesehen, etwas, was ja heute nicht mehr selbstverständlich ist, und gesagt, wie arbeiten wir uns denn dahin?
Richtig.
Das haben sie halt sehr sympathisch gemacht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch das Militär, ja, das war ja so das typische Militär, wie die dann gejagt haben, so ein bisschen AT-mäßig und so. Und
am Ende, aber das ist 80er-Jahre-Militär, die haben auch noch ein bisschen Kalten Krieg im Hinterkopf. Da verstehe ich das sogar noch.
Deshalb auch diese Anspielung mit dem Napalm, oder? Die hatte ich erst nicht ganz kapiert, weil am Anfang, wir sehen den ersten Auftritt von John Cena ja, wenn die Soldaten so eine Art Trainingsmission haben im Waldstück. Und dann macht er sich noch über die anderen lustig, weil er die geschnappt hat und so und schießt auf die quasi mit so Farbkugeln und dann stürzt halt Bumblebee da rein. Und er steht auf und ruft dann irgendwie die Zentrale an und sagt, hey, wieso schmeißt ihr denn Napalm auf eure Leute? Das ist wahrscheinlich die Anspielung darauf so ein bisschen.
Ja, das ist also, wie gesagt, da verstehe ich das Militär noch, dass das eben so schwarz-weiß denkt. Ja. In dem neuen Transformers kann ich das gar nicht mehr verstehen, weil normalerweise dieses Schwarz-Weiß-Denken dürfte schon lange auch bei den Militärs weg sein.
Ja, das ist da ja sowieso, dann gibt es einmal die gute Spezialeinheit und der Rest des Militärs arbeitet
und
dann
und doch. Und diese Spezialeinheit, dieses Super Seven oder wie die heißen. Hier in dem Bumblebee-Film kommen ja die beiden Decepticons auch in dieses Super Seven-Ding da in dem Hoover Dam. So. Können die nicht orten, dass ihr Chef da die ganze Zeit eingefroren
ist? Das habe ich mich allerdings auch gefragt. Also so von da der
ist,
also der ist ja eingefroren seit 100 Jahren da irgendwie, ne? Also,
ja, genau, im Hooverdamm.
Ja, und die waren da halt, ne?
Ja.
Ja gut, das mussten sie halt machen, sie haben jetzt nicht die bekannten Decepticons genommen, hier so wie Starscream oder so, sondern halt sich für die beiden da entschieden, vielleicht sind die auch einfach technisch nicht doof. Die besten gewesen.
Sind einfach halt, doof.
Ne? Ja, aber die haben ich war froh, dass es die beiden waren und nicht eine Armee von irgendwie 100 Decepticons oder am Ende muss ich
so kleinen Roboter noch kämpfen oder so.
Oder sie, das ist einfach so dieser Kampf Roboter gegen Roboter am Ende war, wo zum Beispiel als John Cena, also als sein, ich sag immer den Namen vom Schauspieler, als er dann abgeschossen wird mit dem Hubschrauber, fängt ihn ja Bumblebee. Also Bumblebee rettet ihm ja das Leben, indem er den Hubschrauber fängt und dann beginnt so ein Denkprozess halt bei ihm, dass er sagt, hey, der Typ, der hat mir jetzt das Leben gerettet, vielleicht ist das falsch, dass wir
ihn sagen. Das zweite Mal schon das Leben gerettet.
Das zweite Mal schon das Leben gerettet. Ja, und er hilft ihm ja auch am Ende oder er lässt sie ja gehen. Ne, aber das ist halt, das funktioniert halt wirklich gut in dem Film,
weil er sich die Zeit nimmt. Auch John Cena entwickelt sich da im Laufe des Filmes.
Ich habe auch, es hat zwar ein bisschen gedauert und am Ende musste man schon mit dem Holzhammer machen und so,
aber, ja, klar.
aber es ist tatsächlich, ja, er hat schon sehr, also der Film hat auch sehr was 80er, also was 80er Jahre mäßiges. Ne?
Ja, ja, richtig.
Muss man echt so sagen. Auch am Ende, wenn er sich von ihr dann verabschiedet und dann wegfährt und ja, und sie aber dann trotzdem dann jetzt so die Selbstbewusstsein hat, dann doch, und sie kriegt das Auto, an dem sie mit ihrem verstorbenen Vater geschraubt hat, dann doch zum Laufen. Und so die letzte Einstellung ist ja quasi, wie sie mit dem Auto dann losbrettert mit Sonnenbrille auf und so in den Sonnenuntergang hinein und so. Und ja, und weißt du, bei Bay wäre da schon vorher zweimal Linkin Park gespielt worden.
Ja, absolut.
Ne? Und zwischendurch, absolut. Ich habe immer diese, weißt du, man ist ja so, obwohl kein Hate gegen Linkin Park, aber die haben es halt sehr, in den Film sehr exzessiv eingesetzt. Und dieses Versonnene, dieses in die Sonne gucken, als wenn da hinten, weißt du, wie bei Bad Boys 2, weißt du, Close-up. Blick und in die Sonne.
Es war im ganzen Bumblebee-Film ist kein einziges Mal Sonnenaufgang.
Ja, und auch die Lensflares waren überraschend, ist mir nicht negativ aufgefallen.
Nein, ich habe auch keine Hubschrauber auf mich zu in Zeitlupe fliegen sehen. Und ja. So war mal was Neues, war mal schön, ja, war mal angenehm.
Ich glaube, weil der einfach so ein bisschen, also weil die Erwartungen auch geringer waren und so, durften die da auch ein bisschen mehr machen halt, ne? Und ein bisschen freier arbeiten als das.
Das würde mich wirklich mal interessieren, mal ein Interview mit dem Regisseur zu lesen, inwiefern er da wirklich Freiheiten hatte.
Ja, es ist immer noch eine 130 Millionen Dollar Produktion.
Ja, ja,
also eben. So frei wird es nicht gewesen sein, aber die haben, vielleicht hat dem Film auch geholfen, dass davor der Transformers-Film Flop weit war, unter den Erwartungen war. Ja,
ja, ja, ja, genau. Also, dass sie da runtergeschraubt haben und gesagt haben, ja, wir müssen irgendwas Neues bringen.
Genau, wir müssen vielleicht doch mal, oder wir machen was ganz Verrücktes, wir hören einfach mal auf die Leute, die uns sagen, hey, am Ende, wenn eure Filme vorbei sind und der Endkampf weiß ich nicht, wer gewonnen hat. Ne? Also, ich warte immer, bis Optimus Prime den Sieger verkündet. weil es ist doch so. Also, ja,
natürlich. Natürlich.
Es Emotional Sickness Deluxe halt. Ne?
Deshalb, also ich bin wirklich, ich war überrascht von dem Bumblebee. Ich habe auch die Hoffnung, dass die in der Richtung vielleicht mal weitermachen. Aber die Hoffnung, die wird direkt wieder zerstäuben, sobald der nächste Transformer-Film kommt, bin ich mir ganz sicher.
Ich glaube, Bay ist aber raus jetzt irgendwie, zumindest, ne, was die Transformers-Filme angeht, glaube ich.
Frag mich mal. Also das Beste, was den Transformers passieren könnte, wäre eigentlich, wenn Marvel die kaufen würde.
Ja. Ja, das ist so, wenn die alle so wie die Büßer, so wie auch hier Sony, weißt du, wenn die alle so in Büßerkutten vom Marvel stehen, hey, ich weiß ja, an euch gibt's auch viel zu kritisieren, aber ihr wisst halt, wie man das Rad dreht. Ja, könnt ihr das bitte auch machen? Ja, komm, gib mal her. Geh mal durch, He-Man kommt gerade, ne?
Ja, ja, dann, genau, He-Man ist das Nächste, ne?
Geh einfach durch, He-Man, ja, da hinten,
du,
ne?
Du weißt, was jetzt mit He-Man ist, ne?
Ja, ja.
He-Man kommt die Serie von Kevin Smith, ne?
Ja, ich muss aber sagen, ich hab die She-Ra-Serie mal gesehen? Nee, ne?
Nee.
Ich kann das nicht.
Ja, das ist ja auch Zeichentrick, ne?
Ja,
aber die Kevin Smith ist jetzt eine Realfilmserie und da hängt Kevin Smith drin. Und Kevin Smith ist nun mal bekannt He-Man-Fan.
Ja, aber ist das doch keine Realfilmserie?
Natürlich.
Das ist eine animierte Serie.
Ich weiß, ist das real. Also, ich mag mich da jetzt täuschen, aber...
Glaube ich nicht. Ich glaube, dass das für Netflix, dass das eine Zeichentrickserie ist. Ja? Also ähnlich wie die Hero-Zeichentrickserie. Weil die
Promo,
meine ich halt, ne?
Lass mich da gerne eines Besseren belehren. Also ich kann auch nicht alles wissen. Ich weiß vieles, aber nicht alles.
Ja, hier steht animierte Serie, Enemy. Ja. Hier steht Enemy-Serie. Ja, ja, also es wird...
Ja gut, aber Kevin Smith...
Ja, ist auch in Ordnung. Aber Kevin Smith macht jetzt auch wieder die Sachen, auf die wir jahrelang gewartet haben, weil die anderen Sachen nicht so gut funktioniert haben.
Halt, natürlich, ne? Natürlich.
Jay und Silent Bob kommt zurück und Clerks 3... Ja. Ach ja, heute ist Clerks 3 angekündigt worden. Yay!
Ja, siehste. Also ist mir lieber, als wenn er nochmal Bratwurst-Nazis macht.
Ey, einmal das oder diesen furchtbaren...
Walrus.
Alter, ist das schlimm, oder?
Ja.
Boah, war das schlimm.
Ja, oder den Horrorfilm, den er davor gemacht hat, der auch keiner war.
Ja, aber wo er einfach nur versucht, seiner Tochter einen Job zu geben. Weißt du, eigentlich ist
so sehe ich das. Ja, genau.
Kind,
genau,
wenn du groß bist.
Dann darfst du beim Papa schauspielern. Ja, na, super. Na,
also, wir können mal sagen, wir sind sehr zufrieden beide mit Bumblebee.
Ja.
Und wir raten, nutzt es. Wie gesagt, aktuell ist es bei Amazon Prime mit drin und demnächst auch bei Netflix ist Bumblebee.
Richtig, genau.
Guckt den, das ist einfach wirklich mal ein guter Transformers-Film und wie gesagt, für mich der beste seit Teil 1. Und ja, für dich zumindest der beste Transformers-Film halt, ne?
Richtig.
Und das ist doch schon mal was. Ist wirklich eine Empfehlung und es ist auch eine wirklich schöne 80er Jahre Jukebox.
Eben, er macht einfach nur Spaß.
Du wolltest mir aber noch was erzählen, glaube ich, von...
Ja, ich habe heute von meinem Sohn zufällig was erfahren, weil der hat ganz gute Connections nach Holland und er hat jetzt einen holländischen Test-Account von Disney+.
Dass es das schon gibt, ne?
Test-Account. Ja, ja, eben. Die fahren jetzt im Moment die Tests. Die sind auch weltweit die ersten, die Tests fahren. Also die Amis fahren noch gar keine. Mhm. Und da gibt es eben 150 Test-Accounts in Holland und mein Sohnemann hat da jetzt einen von. Und der hat mir heute also jede Menge Screenshots gepostet. Frag mich, ob irgendwas da ist und ich sag dir ja.
Sind alte Disney-Serien seit den 50er Jahren da?
Ja. David Crockett komplett, Wonderful World of Disney komplett. 20,000 Leagues Under the Sea, komplett in HD.
Okay, ja gut, das ganze Marvel-Zeug wird natürlich alles da sein.
Das Marvel-Zeug bis auf Endgame, der kommt erst im Dezember, aber der kommt dahin. Und auf hier der Miss Marvel.
Mhm. Ja, die Serie Miss Marvel und das alles, ja, okay. Ja.
Kommt alles später. Mhm. Mandalorian kommt ab 12. Oktober, also zum normalen weltweiten Start.
Sind die Ewoks-Filme drin?
Natürlich sind die Ewoks-Filme drin. aber das Beste für uns alte Sci-Fi-Fans.
Freunde im All.
Black Hole in HD. Alter.
Geil, ne? Ja, ich habe zwar immer noch so ein bisschen Skepsis, weil ich einmal, weiß ich nicht, wie gesagt, der dritte Streamer-Account und die Frage ist, ob mir Disney-Programm, Star Wars und Marvel reicht. Also es wird zeigen, was noch kommt halt.
Ne? Ich habe heute einfach ganz quer einfach so nochmal gefragt, such mal nach. Und dann kommen dann eben so Sachen wie Dumbo in HD und inklusive der Rabenzähne.
Ach, nicht der Politiker, sondern der Elefant.
Ja, ja, der Elefant, genau. Also, und der Original, der gezeichnete Elefant. So, aber auch die Raben und Dumbo in HD. Du siehst dieses Bild und sagst, wow, so gut sahen die damals aus. Snow White, dann die ganzen Cartoons kommen jetzt lang nach und nach. Also die fangen jetzt unten an, also die sind jetzt gerade 1918, haben die ganzen stummen Mickey-Maus-Cartoons schon alle drin. Und arbeiten sich jetzt langsam hoch. Das heißt, alle Disney-Cartoons sind da früher oder später drin.
Ah ja, wir werden sehen.
Es ist so groß und du darfst auch nicht vergessen, die haben ja auch noch die Sandfox.
Ja, ja. Ich werde mir mit Sicherheit zumindest einen Probemonat dann klicken.
6,90 €.
Ja, das ist natürlich ein Kampfpreis, ne? Aber wie gesagt,
du hast bei diesen 6,90 € kannst du 7 Familienmitglieder noch anmelden. Du kannst das Ding auf unendlich vielen Plattformen gleichzeitig benutzen, im Gegensatz zu Netflix.
Krieg denn 7 Leute her?
Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, musst du die Oma und den Opa eben auch mal mit organisieren.
Ich habe meine 7 Zwerge an ihm. Ja. Ach, die kann ich ja da sehen und anmelden. Ja.
Es ist einfach unglaublich, was die da als Anfangsangebot schon reinhauen. Mhm. Und ich meine, das ist halt ein Backkatalog, der ja. Und eben alles soll wohl auch sauber katalogisiert sein. Ne? So eben nach Jahreszahlen kannst du dann gehen, du kannst nach Genres gehen, du kannst nach Produktionsfirma gehen, kannst dir halt alles dann ausgeben lassen. Soll also auch noch besser funktionieren als bei Netflix.
Ich bin echt heiß, also gespannt. Ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt, aber ein Probe-Account wird es auf jeden Fall werden erstmal.
Ja, und die kommen ja erst nach 2020 nach Deutschland. Ich werde jetzt dann ab übernächste Woche werde ich dann einmal die Woche zu meinem Sohn fahren und wenigstens Mandalorian gucken. als alter Star Wars-Fan lasse ich mir das natürlich nicht entgehen, das rechtzeitig zu gucken.
Ne? Das ist definitiv auch bei mir ein ganz großer Wunsch, diese Serie zu sehen.
Jetzt habe ich die Chance. Ne? Aber was soll's.
Ja, es bleibt also spannend, ne? 2020, da kommt nicht nur Picard, sondern halt auch Disney Plus und wir sind auf jeden Fall gespannt darauf.
Ja, und wir sind auch dabei.
Ja, definitiv. Ja, es wird schon so werden. Ich sag das jetzt, ich habe jetzt wieder ein bisschen und dann am Ende bin ich der zweite Abonnent oder so. Ich kenne mich doch. Am Ende. Ja,
bei Netflix war ich auch, bei Day One war ich dabei.
Guten Tag, ich habe noch eine dreistellige Kundennummer. Nein, so schlimm ist es nicht.
Also ich habe noch eine dreistellige ICQ-Nummer.
Ich muss mal bei ICQ mal wieder meine Freundesliste aufräumen.
Ja. Da müsste ich mal reingucken. Da sind bestimmt Sachen drin, die habe ich seit Jahrzehnten vergessen. Aber.
Ja, ach, das waren Zeiten. Ja, da hat man gesagt, da sind noch so Sätze gefallen wie, bist du heute Abend noch online?
Ja, ja, ne? Genau. Ja, wir können wir uns um 10 Uhr mal online treffen.
Ey, Wahnsinn.
Ich weiß nicht, ich habe mein Budget diesen Monat schon überschritten. Und ja,
meine ganzen AOL-Freiminuten sind schon weg.
Genau.
Okay, Dia, ja. Ich danke dir.
Ja, was für ein alter Gag. Du wirst es kaum glauben, den habe ich schon mal gehört.
Ja, das glaube ich, aber ich finde ihn einfach so naheliegend und so schön. Aber ich danke dir wirklich, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, uns spontan.
Sollen wir nochmal darauf hinweisen, dass nächste Woche unsere Joker-Reviews kommen?
Ja, stimmt, da können wir gleich mal drauf hinweisen. Wir sind jetzt auch beteiligt bei einem, können wir gleich ein bisschen Werbung placken. Genau, ja. Du hast recht. Ja, wir sind ja beide noch beteiligt, zusammen mit dem guten Raphael und wahrscheinlich noch anderen Leuten, an einem neuen Podcast, der heißt The Inner Light. The Inner Child heißt der. Das innere Kind basiert auf The Inner Light, halt auf die grandiose TNG Star Trek Folge. Und da haben wir auch schon einen Podcast released, in dem wir über Kino versus Streamer und so Filme versus Serien so ein bisschen philosophiert haben. Und jetzt ganz demnächst bald kommt unsere Besprechung vom Joker.
Ja.
Ja, genau. Freut euch darauf.
Ja, das wird eine ganz besondere Besprechung vom Joker.
Ja, das ist, wir können es jetzt schon sagen, wir sind sehr...
Ja, wir sind kritisch.
Wir sind kritisch, aber wir sind auch nicht unfair. Ne?
Nein, wir sind nicht unfair. Also genau. Und ich singe.
Und dir singt, ja, stimmt, ja. Ja, und wir mussten ihn davon abhalten, keine Gesangstonspur drunter zu legen unter die gesamte Aufnahme. Da mussten wir ihn mit einem SWAT-Team aus dem Film Bumblebee zwingen, das nicht zu machen. Okay, in dem Sinne, dann, ich danke dir, wie gesagt, ich wünsche euch einen guten Abend, guten Morgen oder guten Tag. Macht's gut und bis bald.
Jo, tschö.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.